Liebe Freunde im Herrn, wer auch das Programm gesehen hat, das in jedem Zimmer liegt, der wird gefunden haben, dass ich etwas über die Geheimnisse Gottes sagen möchte. Ich möchte kurz sagen, wie es dazu kam. Wir kriegen ja eine Vorplanung vom Haus. Da waren die ganzen Dienste meiner Brüder schon draufgeschrieben und ich sollte dann meine Dienste noch dazu schreiben. Für gestern Abend stand da auf dem Programm von unserem Bruder Johannes Ullmann Geheimnis der Gottseligkeit. Da dachte ich, ach gut, dann schließt du dich an mit den Geheimnissen Gottes. Und habt ihr ja gemerkt, dass es eine Änderung gegeben hat. Hätte ich das gleich gewusst, hätte ich vielleicht ein anderes Thema für heute gewählt. Aber nun bleiben wir bei den Geheimnissen Gottes. Wir haben gesungen in dem schönen Lied, Jesus kommt, Jesus kommt. Wir wollen dieses Geheimnis herausgreifen, Jesus kommt. Aber vielleicht darf ich zunächst erst einmal etwas Einleitendes zu den Geheimnissen sagen. Ich werde es nicht so machen, wie es unser teurer Bruder Karl Geier gemacht hat. Er hatte irgendwo Bibeltage angesetzt über die Geheimnisse Gottes. Und dann erzählte mir ein Bruder, der dabei war, am Schluss konnte nur sagen, ja, es hat nur zur Einleitung gereicht. Aber das war bei Karl Geier möglich. Das war ein Mann voll Glauben und Heiligen Geistes. Und mit einer tiefen, tiefen Gotteserkenntnis. Also etwas zu den Geheimnissen. Wir finden das Wort im Alten und im Neuen Testament. Und wenn man sich genau damit befasst, im Alten Testament wird es ja nicht immer als Geheimnis übersetzt, das ist ja die Schwierigkeit. Aber dann finden wir, es kommt sowohl im Alten wie im Neuen Testament etwa gleich oft vor. Ich möchte erst einmal aus dem Alten Testament einige Worte herausgreifen. Und zwar nur die, die uns einfach zeigen, was wir aus dem Alten Testament lernen können im Blick auf die Geheimnisse. Da heißt es zum Beispiel in Psalm 25, Vers 14, das Geheimnis des Herrn ist für die, die ihn fürchten. Hier haben wir den ersten Einstieg, wie ein Mensch zu den Geheimnissen Gottes kommen kann. Vielleicht haben wir alle schon mal ein Geheimnis gehabt, nicht? Als ich vor mehr als 46 Jahren mich für diese Dame entschieden habe, dann habe ich das nicht allen Leuten erzählt. Es war ein Geheimnis in meinem Herzen. Ich kam dann einmal heraus, und nachdem es draußen war, konnten es die anderen ja auch wissen. Aber zunächst war es Geheimnis. So hat Gott Geheimnisse. Tief in seinem Herzen, durch die ganzen Äonen hindurch. Und dann hat Gott in Paulus und durch Paulus seine Geheimnisse kundgetan in einer besonderen Weise. Wir kommen gleich darauf. Also das erste, das Geheimnis des Herrn ist für die, die ihn fürchten. Ein zweites Wort, Sprüche 3, Vers 32. Das Geheimnis des Herrn ist bei den Aufrichtigen oder bei den Geraden oder bei den Wohlsitzenden. Oder manche geben so wieder, das Geheimnis des Herrn ist bei denen, die einen trauten Umgang mit ihm haben. Also zu dem Fürchten kommt noch hinzu, wir dürfen mit Gott einen trauten Umgang haben. Wir haben heute Morgen in der Gebetsstunde gehabt, Gott zu nahen ist mir gut. Und dann ist etwas Wunderbares, wenn man in dieser Aufrichtigkeit vor Gott sein darf. Liebe Geschwister, was ist etwas Befreiendes, wenn ein Mensch vor Gott aufrichtig ist? Es ist schlimm, wenn man sich irgendwie künsteln muss, dass man sich edler und besser macht, als man ist. Es ist so schön, wenn man ganz offen vor Gott sein darf. Bis ins Letzte hinein. Das gefällt Gott. Derjenige im Tempel, der sagte, Gott sei mir, dem Sünder gnädig, der ging gerechtfertigt hinab. Der andere nicht. Bei Hiob lesen wir, als das Geheimnis Gottes über meinen Zirkel war. Er sprach in seiner guten Zeit, als noch nicht die Not seines Lebens da war. Und dann spüren wir etwas, wie dieser Hiob in einem trauten Umgang mit Gott gewesen ist. Darum das Zeugnis, dass Hiob ein vollkommener Mann war, rechtschaffen und so weiter. Wunderbare Prädikate, die Gott ihm zudenkt. Ist erwachsen aus diesem, als das Geheimnis Gottes über meinem Zelte war, als er diesen trauten Umgang mit ihm hatte. Ich will von den Geheimnissen im Alten Testament vielleicht nur noch eins herausgreifen, aus Daniel 2. Gerade dieses Kapitel, Daniel Kapitel 2, ist so wichtig. Da kommt im Alten Testament in Daniel allein das Wort Geheimnis ein Drittel mal vor von sämtlichen Stellen im Alten Testament. Bibelkenner wissen, worum es da geht. Der Traum, den Nebukadnezar hatte, niemand konnte ihn deuten. Nur die Gefangenen aus fernen Landen, die da in Babylon waren, diese jungen Menschen, was haben sie getan? Diese vier, sie taten sich zusammen und sie beteten. Und dann tat ihnen Gott sein Geheimnis im Mund. Wollen wir es nochmal festhalten? Geheimnisse Gottes bei denen, die ihn fürchten. Geheimnis Gottes bei denen, die in Aufrichtigkeit vor ihm sind, die einen trauten Umgang mit ihm haben. Geheimnis Gottes bei denen, die den Herrn darum bitten, dass man teilhaben darf an den Geheimnissen unseres Gottes. Und wenn man da in Daniel 2 sich umsieht, dann sieht man im Alten Testament und auch bei einigen Geheimnissen im Neuen Testament, da geht es um äußere Dinge. Zunächst geht es um das Werden des Reiches Gottes. Das Werden des Reiches Gottes ist ja nicht eine Zeit für die jetzige, für die Gemeinde, sondern das Reich Gottes ist ein Reich Gottes aller Zeitalter. In allen Zeitaltern hat Gott den Plan seines Reiches. Aber wie geschieht es? Nebukadnezar hatte einen Traum, aber er verstand ihn nicht. Niemand konnte ihn deuten, nur dieser Daniel mit den anderen drei Jünglingen. Ihnen hat es Gott geoffenbart. Und da sehen wir, die Geheimnisse im Alten Testament gehen um das Reich Gottes und gehen um die ganzen Völker. Es ist interessant, wenn man das in der Bibel einmal sieht, wie Israel und die Nationen unabdingbar zusammengehören. Da könnte man viele Stellen jetzt anführen, wollen wir jetzt nicht machen, nur einmal das darlegen. Man sieht es auch da. Da werden uns die Reiche in ihrer Reihenfolge gezeigt. Wir sehen es auch in ihrem immer geringeren Wert. Und wir stehen in der letzten Zeit und wir merken, wie wertlos es in der letzten Zeit geworden ist. Aber dann kommt das Wunderbare. Dann kommt ein Stein ohne Hände. Man sagt uns ja heute mehr, der Herr hat keine Hände, wir sind seine Hände. Da soll man die Bibel lesen. Der Herr braucht sie nicht. Der Herr handelt selbst. Der Stein kommt ohne Hände. Er wird alle Reiche schmettern, zermalmen und dann wird sein Reich aufgerichtet werden. Ewig, bleibend. Wir sehen also, die Geheimnisse im Alten Testament bewegen sich zutiefst um das Reich Gottes. Im Neuen Testament, da haben wir in der ersten drei Evangelien einmal das Wort vom Geheimnis und dann viermal in der Offenbarung. Und da geht es auch in erster Linie um Reichsgeheimnisse. Die anderen Vorkommnisse vom Geheimnis, die haben wir nur bei Paulus. Unsere Brüder haben das dann so genannt, diese Reichsgeheimnisse sind die Sachgeheimnisse und dann diese Geheimnisse, die bei Paulus offenbart worden sind, sind die Personalgeheimnisse Gottes. Wir spüren, wenn wir über diese Personalgeheimnisse Gottes nachdenken, über diesem Wort, wie tief und wie wahr das Wort ist, das Paulus uns noch im Kolosserbrief schreibt, dass es ihm gegeben worden ist, das Wort Gottes zu vollenden. Ich glaube, da liegen einfach die Personalgeheimnisse Gottes drin. Das Innerste, das Letzte, was Gott bringt. Die Brüder haben also 14 verschiedene Personalgeheimnisse zusammengestellt. Insgesamt kommt bei Paulus das Wort Geheimnis wohl 21 Mal vor, nach manchen Übersetzungen auch 120 Mal. 14 Personalgeheimnisse zusammengestellt. Einige Worte reden allgemein über Geheimnisse. Hier steht ein Wort schon die ganzen Jahre, wie dieses Haus hier steht. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Im Epheserbrief haben wir auch das Wort von der Verwaltung der Geheimnisse. Wo eine Verwaltung ist, muss auch ein Verwalter sein. Wir haben verschiedene Verwaltungen im Neuen Testament. Und entsprechend muss immer ein Verwalter da sein. Dafür halte man uns für Diener Christi, für Verwalter der Geheimnisse Gottes. Wie heißt es dann gleich im Anschluss? Was sucht man an einem Verwalter? Das Erste, dass er treu erfunden werde. Es ist gut, wenn man in der Bibel nachsieht, wie denkt Gott über einen Verwalter? Einmal, dass man einen Spiegel für sich selbst hat. Aber andererseits, dass man auch eine klare Blickrichtung hat von der Schrift her, wie soll ein Verwalter der Geheimnisse Gottes geschaffen und bestellt sein. Wir wollen auf diese achten. Aber das kann man eben nur, wenn man eben das gesunde Bild der Worte Gottes hat. Ich will das nur kurz andeuten von den Verwaltern. Als Erstes, sie sollen treu sein, ein Hauptkennzeichen. Wenn wir ins Lukas-Evangelium hineinschauen, Kapitel 12, da finden wir auch als Erstes ein Verwalter treu. Ein weiteres, er muss gerecht sein. Wie viele Not ist in der Gemeinde Gottes auch entstanden durch ungerechtes Verhalten, ungerechtes Betragen. Treu, gerecht. Und da wird noch ein Drittes gesagt, er sollte klug sein. Besser könnte man es übersetzen, einsichtig, urteilsfähig. Bei klug denken wir meistens, nun ja, viele Diplome und so weiter, ja, da müssten wir kleindeutig abtreten, nicht? Aber einsichtig, urteilsfähig, das heißt, wir müssen einen Einblick haben hinein in die Gedanken Gottes. Und liebe Geschwister, das kommt einfach nicht im Schlaf, das kommt einfach im Umgang mit unserer Bibel. Wir sollten das Wort des Paulus nicht nur im Gehör haben, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Er hat alle Fälle gesagt, das sollte ich auswendig wissen, inwendig und anwendig, nicht? Wir sind alle gefragt, liebe Geschwister, welchen Umgang haben wir mit dem Worte Gottes? Ich denke gerade an den Herrn in seiner Versuchungsgeschichte. Wie hat er ihn überwunden? Nur durch das Wort. Nur durch das Wort. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Ich will eine Stelle vorlesen über den Verwalter. Die steht im Titusbrief. Da wird uns eine ganze Menge aufgelistet, wie ein Verwalter sein soll. Im Titusbrief Kapitel 1 von Vers 7 an, denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter. Und nun werden 12 Stücke genannt, 7 negativ und 7 positiv. Sehr eindrucksvoll, allein diese Auflistung. Ich will sie nur kurz lesen. Das Erste, nicht eigenmächtig. Haben auch gestern was davon gehört. Das Zweite, nicht zornmütig. Eines Mannes Zorn drückt nicht, was vor Gott wohlgefällig ist. Das Dritte, nicht dem Wein ergeben. Luther sagt, nicht ein Weinsäufer. Das heißt also nicht, dass du wann und dann mal ein Stückchen Wein trinken dürftest. Das Vierte, nicht ein Schläger. Das Fünfte, nicht schändlichem Gewinn nachgehend. Das wäre eine kleine Predigt wert. Was in der heutigen Zeit alles passiert mit dem lieben Geld, liebe Geschwister, auch in christlichen Kreisen. Mir ist da ein Wort aus dem Petrusbrief unendlich ernst geworden. Man macht die Gläubigen zur Handelsware. Wer einmal über dieses Wort nachdenkt in unserer heutigen Zeit, der sagt, das stimmt, was Petrus vor fast 2000 Jahren geschrieben hat. Und dann kommen die positiven Dinge. Das Erste ist gastfrei. Wir kommen viel herum, wir erleben viel Gastfreundschaft. Ich könnte viel dazu erzählen, aber das kann ich nicht tun. Aber es ist etwas Schönes um die Gastfreundschaft. Das Siebte, das Gute liebend. Das Achte, besonnen. Das Neunte, gerecht. Das Zehnte, fromm. Das Elfte, enthaltsam. Das Zwölfte, anhangend dem zuverlässigen Worte nach der Lehre, auf dass er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Ich glaube, dieser letzte Punkt ist so wichtig. Dass er fähig ist, gesunde Lehre Was ist das in unserer Zeit ein so wichtiges Thema? Gesunde Lehre. Nur wo gesunde Lehre ist, gibt es auch einen gesunden Glauben. Die Bibel redet von beiden. Wenn da manche jetzt denkt, ja, 14 Personalgeheimnisse, wie kann ich die alle jetzt in meinem Kopf, in meinem Herzen haben? Na, es ist schön, wenn man sie alle weiß, ganz gewiss. Aber die Bibel gibt uns einen Trost. Wir kennen vielleicht das Wort 1. Korinther 13, Vers 2, das sogenannte Hohelied der Liebe. Wie heißt es? Wenn ich alle Geheimnisse weiß, und wie geht es weiter? Und hätte der Liebe nicht, es wäre mir nichts nütze. Wir wollen also eins uns immer wieder sagen, dass von der Schrift her, vom Wort her, das Entscheidende ist die Liebe. Mir fällt gerade diese Übersetzung von Luther ein. Elberfeld heißt sie ganz anders. Christum liebhaben ist besser, denn alles wissen. Wörtlich heißt es, wir sollen erkennen, die der Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Und die wirkliche Erkenntnis ist nur möglich auf dem Wege, wie Luther es gewählt hat, ihn lieben. Auf dem Wege der Liebe gibt es die richtige Gotteserkenntnis. Wenn Karl Geier hier wäre, würde er sagen, wie heißt es in 1. Mose 4, gleich am Anfang, Adam erkannte sein Weib und sie gebar. Er würde dann sagen, erkennen heißt, das Liebende eins werden von zweien zu dem Zwecke, neues Leben hervorzubringen. Liebe. Vielleicht noch einen letzten Gedanken aus dem Hebräerbrief. Und zwar aus dem 6. Kapitel. Eine gewisse Voraussetzung, dass man von Gott hingeführt werden kann, hinein in seine Geheimnisse. Lesen von Vers 1 an, Hebräer 6. Deshalb, das Wort von dem Anfang des Christus lassend, lasst uns fortfahren zum vollen Wuchse und nicht wiederum einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen, dem Händeauflegen und der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Dies wollen wir tun, wenn Gott es erlaubt. Es ist ganz natürlich, dass wir alle anfangen mit dem Wort vom Anfang des Christus. Wenn einer ein Haus bauen will, der sagt nicht, ach, ich liebe den 10. und den 12. Stock, ich werde mit dem 10. und 12. Stock anfangen. Geht nicht. Wir müssen alle mit dem Fundament anfangen. So ist im Glauben des Christus aus. Wir müssen mit dem Wort des Anfanges des Christus beginnen. Aber leider ist es so, dass bei manchen Jahr für Jahr der Anfang des Christus, der Anfang des Christus. Er will also einer ein schönes Haus bauen und kommt vom Grund nie weg. Immer wieder neu den Grund, immer schöner den Grund und zum Schluss kommt eine kleine Hütte drauf. Das passt doch nicht. Deswegen ist es so gut, einmal einen gesunden Grund zu haben. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Aber dann einmal das Lassen, fortfahren. Dann steht aber am Schluss da, dies wollen wir tun, wenn Gott es erlaubt. Ich habe den Eindruck, Geschwister, dass Gott uns alle kennt, dass Gott unser Inneres sieht, unser Verlangen, unser Begehr. Und wo dieses tiefe Verlangen ist, wenn du mir mehr geben willst, Herr, als die Anfänge, hier bin ich. Breite mein Herz, dann wird Gott uns begegnen und wird uns hineinführen in den ganzen Reichtum seines Wortes. Und dann spüren wir Reichtum des Wortes Gottes nicht nur im Alten Testament, nicht nur im Neuen Testament, sondern in der ganzen Bibel. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ich die Gefangenschaft an die Bibel bekam und dann immer anfing, irgendwie fing es von an, wie alle Bücher, und habe dann von angefangen, ach, das erste Buch Mose war so interessant, das zweite Buch auch, dann kam das dritte Buch Mose dran, die Gesetze. Ja, ich habe aufgehört. Mir ging die Luft aus. Ich habe es bei manchen gehört, dass es ihnen genauso gegangen ist. Aber wenn man dann seine Bibel so 40 oder 50 Jahre lesen kann, liebe Geschwister, dann wird auch das dritte Buch Mose ein lebendiges Buch. Wir brauchen einen Umgang mit dem Worte Gottes. Hier werden also die Anfangsgründe genannt. Ich will sie einmal kurz nennen. Das erste war die Buße. Stimmt mit der ganzen Schrift überein. Das zweite ist der Glaube an Gott. Ich muss nur sagen, hier steht Epi, Glaube dran. Das ist der Glaube, der anfängt. Der Glaube hat ein Wachstum, da geht es in den Glauben Eis hinein, der in Bewegung hin zu dem Herrn ist. Und dann steht als letztes der Glaube in, der Glaube in, dass man in Christus glaubt. Dass man innerlich in der Festigkeit seines Glaubens steht. Bis dahin stimmen die meisten Kinder Gottes überein. Das dritte ist Lehre von Waschungen oder Taufen, und da gibt es schon Schwierigkeiten, nicht? Die einen kennen nur die Kindlein, die müssen getauft werden. Die anderen wollen eine Brusttaufe, die anderen wollen eine Geistestaufe. Ja, und schon eine ernste Frage. Ich glaube, das Entscheidende ist, liebe Geschwister, dass wir von der Schrift her erkennen, dass hineingetauft sein in den Christus. Das ist das ganz Entscheidende. Wo das der Fall ist, dann wird auch das Leben des Christus in uns offenbar. Das nächste ist Hände auflegen. Ich habe das irgendwo mal erwähnt, nicht lange darüber gepredigt, aber es kam drin vor. Dann hat ein Bruder zu mir sagte, unser Bruder X hat immer gesagt, die Hände lege niemand schnell auf. Frage ich, lieber Bruder, das steht in der Bibel. Wir wollen uns auf die Bibel berufen. Und dann wollen wir beachten, die Hände lege niemand schnell auf. Bei dir liegt ja der Gedanke drin, die Hände lege niemand auf. Wir sind auf diesem Gebiet auch ein wenig angekommen. Anfangsgründe christlichen Glaubens. Man kann darüber nichts weiter sagen. Dann kommt das fünfte, der Totenauferstehung. Kommen wir gleich bei unserem Text dran. Nur ein Aspekt davon. Und dann kommt das sechste und dem ewigen Gericht. Da brauche ich ja nichts sagen. Hat unser lieber Bruder uns ja 2 Stunden gehalten. Da sind wir gut informiert. Und eigentlich, wenn wir die 6. Stufe durch seinen Dienst erreicht haben, sind wir eigentlich auch fähig, jetzt einmal die Anfangsgründe christlichen Glauben zu lassen und voranzuschreiten, wenn Gott es erlaubt, hinein in seine Geheimnisse. Dann will ich das Geheimnis lesen, das ich heute mir vorgenommen habe. Steht in 1. Korinther 15. Vers 51 an. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaun wird es oder Posaun wird er, und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden, denn dies Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dies Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Es geht also um die Wiederkunft unseres Herrn. Gleich noch auch dazu ein paar Worte voraus. Wir hörten ja etwas auch gestern von dem Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis hat ja auch die Wiederkunft Jesu. Wie heißt es? Von wann er kommen wird, zu richten die Lebendigen und Toten. Es ist schon einmal schön, wenn ein Mensch das glauben darf. Ich bin also auch ordnungsgemäß getauft und konfirmiert worden, aber ich wurde aus der Kirche herauskonfirmiert. kam zu Soldaten, ich kam in die Gefangenschaft am Sonntag Letare 1945. Wir waren in einem großen Camp, 120.000 Gefangene. Da war eine große Ansammlung von Menschen. Ich bin hingegangen und hat einer einen Gottesdienst gehalten. Weil es der Sonntag Letare war, Freude, sprach er über die Freude. Das war sein erster Punkt. Sein zweiter Punkt war die Freude im Herrn. Das war ganz was anderes. Sein dritter Punkt war die Freude im Wiederkommen. Da fiel mir ein, Mensch, du hast es doch mal gelernt. Das ist ja gar nicht so lange her. Im Konfirmandenunterricht, von dann her kommen wird. Nie dran gedacht. Aber nun plötzlich war es so lebendig vor mir, dass ich ganz überzeugt war, er kommt wieder. Und dann ist es ja wunderbar, wenn Gott einen solchen anfänglichen Glauben sieht, wie Gott hinzufügt. Wir kamen schon in der Gefangenschaft ein Traktat in die Hand. Wie haben wir uns die Entrückung vorzustellen? Ich war so begeistert von allem, was drin gestanden ist. Wir hatten ja kaum Papier. Kaufen konnten wir sowieso nichts. Ich habe das ganze Traktat abgeschrieben. Und weil ich so begeistert war, gab ich es einem anderen, er soll es auch lesen. Er gab mir es zurück und sagte, ihr lasst euch laufen, was Neues einfallen. Zuerst habt ihr uns gegängelt im Höllenfeuer. Nachdem das nicht mehr zieht, habt ihr für wieder was Neues. Ach, mir war das ein Schmerz. Für mich war es ein tiefes inneres Erleben. Nicht nur zu wissen, er kommt wieder, sondern etwas zu wissen, es gibt eine Entrückung. Darüber berichtet ja 1. Thessalonicher 4. Vielleicht noch ein anderer Gedanke. Manche meinen ja, in unserer Bibel stehen immer wieder Irrtümer oder zumindest Widersprüche. Da heißt es in der Bibel zum Beispiel an der einen Stelle, er kommt nur herab in den Lufthimmel. An einer anderen Stelle heißt es, seine Füße werden auf dem Ölwerk stehen. Und dann sagen die Kritiker oder die Zweifler, ja, was stimmt denn? Eine andere Stelle sagt, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Eine andere Bibelstelle sagt, alle Augen werden ihn sehen. Wieder die Frage, was stimmt denn? Beides stimmt. Wir müssen Bescheid wissen, wo es einzuordnen ist. Von Kagaya gibt es ein kleines Büchlein, der Herr kommt wieder. Da bringt er einen kurzen Hinweis. Wir feiern jedes Jahr 4 Advente. Advent heißt Ankunft. Die 4 Advente sind eingerichtet, um zu erinnern an ein vierfaches Kommen des Herrn. Das erste Kommen ist Geschichte. Er kam in Niedrigkeit, geboren in Bethlehem, geboren von einer Jungfrau. Das zweite, das ist ein Kommen für die Gemeinde. Da kommt er eben nur in den Lufthimmel. Und da wird eben ohne Heiligung niemand den Herrn sehen. Sein drittes Kommen ist für Israel. Und dann werden eben seine Füße auf dem Ölberg stehen. Und dann werden eben alle Augen ihn sehen. Und dann kommt noch sein viertes Kommen, neue Himmel, neue Erde. Wenn er mit dem Vater auf die neue Erde herabkommen wird, um bei den Menschen Kindern zu wohnen. Welch eine Botschaft. Doch nun gehen wir ein wenig zu unserem Text. 1. Thessalonicher 4 haben wir die Botschaft der Entrückung. Da finden wir, die Toten in Christus werden auferstehen. Wir, die Glaubenden, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in die Wolken, in die Luft. Wird aber nichts gesagt, wie wird das geschehen. 1. Korinther 15 wissen wir, Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht ererben. Es muss also etwas geschehen. Und das wird nun hier in diesem Geheimnis uns nahegebracht. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir gehen in dem Geheimnis zutiefst in die Geistleiblichkeit. Es geht um den Sieg des Lebens. Die Frage war ja von manchen gewesen, als die Botschaft noch nicht so klar durchgedrungen ist. Wir freuen uns ja, dass wir auf den ganzen Forschungen unserer Brüder ja stehen dürfen. welcher Ertrag ist auf uns zugekommen, dass wir so hineingeführt worden sind in das Wort Gottes dann in diesem Licht lesen, studieren dürfen, befestigt werden und erkennen, wie sein Wort die Wahrheit ist. Die Frage war halt immer wieder, müssen die Gläubigen dann auch noch sterben, wenn der Herr wiederkommen wird? Nun haben wir hier in unserem Geheimnis die Antwort. Vielleicht darf ich noch mal darauf hinweisen. Unser Bruder hat uns gestern Worte vorgelesen aus Jesaja 25, Vers 8. Ist ja ein Zitat, das Paulus auch hier bringt, in diesem Zusammenhang. Der Herr wird einmal allen Völkern auf diesem Berge ein Mahl bereiten. Und dann ist die Botschaft, er wird die Decke vernichten. Er wird die Decke, die Hülle hinwegnehmen. Wir als Kinder Gottes, wir dürfen die Ersten sein, denen Gott die Hülle hinwegnimmt. Ich möchte da an ein Wort erinnern, Epheser 1, Vers 18, dass der Vater der Herrlichkeit uns gebe Geist der Weisheit und Geist der Offenbarung, Geist der Hüllenhinwegnahme, dass wir mit den Augen des Herzens hineinschauen in diesen unendlichen Reichtum Gottes. Hüllenhinwegnahme. Wir erleben es zuerst. Wir wissen einmal, wird Gott die Decke von Israel wegnehmen. Unser Bruder hat uns gestern den Text vorgelesen. Wir haben gehört, dass Gott einmal die Decke von allen Völkern, von allen Nationen wegnehmen wird. Und in dem Zusammenhang steht das Wort, den Tod verschlingt er auf ewig oder den Tod verschlingt er in Sieg. Das andere Wort, das Paulus hier zitiert, das steht im Propheten Hosea. Das will ich vielleicht noch gerade lesen. Hosea 13, Vers 14. Von der Gewalt des Scheols werde ich sie erlösen, vom Tode sie befreien. Wo sind, o Tod, deine Seuchen? Wo ist, o Scheol, dein Verderben? Vom Tode sie befreien. Die Gemeinde Gottes darf also als erstes dieses Wunder erleben. Und nun gibt es eine Generation, wenn der Herr wiederkommen wird, die wird dieses in herrlichster Weise erleben, diesen Sieg des Lebens über den Tod, dass diese Gemeinde bei der Entrückung etwas erleben darf, dass der Tod verschlungen ist, in Sieg, in Leben. Dass eine Generation der Gläubigen an den Sohn Gottes, ohne zu sterben, ihm entgegengerückt wird. Wie sagt das der Text? Das Erste, wir werden nicht alle entschlafen. Das Wort entschlafen ist es gut, das einmal von der Schrift zu untersuchen, kommt 18 Mal vor im Neuen Testament. Ich habe gefunden, es ist ein umschreibendes Wort für Sterben. Und darin liegt etwas Tröstliches, dass der Herr uns so freundlich begegnet, dass er sagt, für euch ist ja der Tod schon erledigt. Und darum rede ich mit euch nicht mehr von Sterben, sondern von Entschlafen. Man hat da manches daraus gemacht, das meines Erachtens keinen Sinn hat. Hier geht es nicht um die Seele, hier geht es um den Leib. Der Leib schläft durch die Seele. Aber nicht alle werden entschlafen, aber alle werden verwandelt werden. Hier wird ein Wort gebraucht für verwandelt, das man übersetzen kann, verändert oder vertauscht. Das Wort kommt nur 6-mal vor im Neuen Testament. Da wird es gebraucht, die Gebräuche. Wir werden verändert. Die Menschen haben die Herrlichkeit Gottes vertauscht. Paulus sagt, er möchte seine Stimme verändern. Himmel und Erde werden einmal verwandelt werden. Und dann kommt das Wort eben 2-mal vor für die Ekklesia, für die Gemeinde hier. Wir werden aber alle verwandelt werden. Dann gibt es noch ein anderes Wort im Neuen Testament. Verwandlung. Kommt 4-mal vor. Und es hat mich ganz wunderbar bewegt. Es Zweimal den Blick auf den Herrn, zweimal den Blick auf uns. Für den Herrn wird es gebraucht auf dem Berge der Verklärung. Matthäus, Markus, er wurde vor ihnen verwandelt. Und dann lesen wir etwas, wie das ist. Sein Gewand, Licht strahlend hell, sein Angesicht wie die Sonne. Ach ja, was für eine gewaltige Offenbarung. Sie sollten erleben, wie es sein wird, wenn der Herr in seinem Reich gekommen wird. Manche lesen mit seinem Reich und sagen, es stimmt ja gar nicht. Da muss man richtig lesen, wie es sein wird, wenn er in seinem Reich kommen wird. Da haben sie ihn verwandelt gesehen. Petrus war dabei. Man kann in seinem Brief dann noch nachlesen, welch einen tiefen Eindruck das auf ihn gemacht hat. Wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt. Wir sind Augenzeugen gewesen dieser herrlichen Größe. Wir haben diese Stimme gehört. Das ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Dann wird das Wort zweimal für uns gebraucht. Einmal in Römer 12, Vers 2. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Das ist die Not dieser Tage, liebe Geschwister. Das Wohlleben bekommt der Gemeinde Gottes weiterhin nicht. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denksinnes. Das Wunderbare ist, dass unser Denksinn erneuert wird. Ja, auch wieder eine schöne Bibelstunde für sich, der Denksinn. Er wird verwandelt, er wird erneuert, fängt an mit der Buße, wird erneuert. Mitdenken mit Gott, nachdenken über Gottes Wort und die Folge ist Umdenken hinein ins Wirkliche. Wir werden verwandelt durch die Erneuerung unseres Denksinnes, an dem wir nicht leichtförmig sind, diese Welt. Wenn wir erkennen, was der gute, der wohlgefällige und der vollkommene Wille Gottes ist. Das zweite Wort für uns, die zwei Worte für den Herrn habe ich genannt, 2. Korinther 3, Vers 18. Die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Eben in dieses wunderbare Bild des Sohnes Gottes. Und das geschieht nur in dieser Zeit und einzig allein durch das Wort. Im Wort sehen wir ihn. Und je mehr wir ihn im Wort erblicken, umso mehr werden wir verwandelt. Und dann kommt ein weiteres Wort. Es wird übersetzt in einem Nu. Im Griechischen heißt es en atomo. Irgendjemand sagt einmal, aha, aha. Das heißt also im Atomzeitalter. Und da war ein einfacher Mann dabei und sagt, wunderbar, in dem Zeitalter leben wir, wir werden entrückt. Wir wollen gar nichts dagegen sagen. Ich möchte auf etwas hinweisen. Wer die Möglichkeit hat, das einmal nachzulesen, der wird Freude haben. In der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit im Jahrgang 1975 hat Pfarrer Burgstahler einen Artikel geschrieben über dieses Wörtchen en atomo. Er hat dargelegt, die Übersetzung in einem Nu, also ein Zeitausdruck, ist nicht richtig. Er hat dargelegt, er hat viele Namen der damaligen Zeit genannt, ich kann es euch nicht wiedergeben, dass damals das Atom schon bekannt war. Und er legt dar, Paulus war ein Mann mit umfassender Bildung, er kannte die ganzen Gelehrten. Er wusste etwas um das Atom. Der Gedanke, ich mache es kurz, von Pfarrer Burgstahler ist der, dieses N atomo, so sagt er, das N, und hat kein Sprachwissenschaftler was dagegen, kann man auch wiedergeben, durch. Durch einen Atom. Der Gedanke ist der, Atom in des Menschenhand, grausam, wissen wir, haben wir erlebt, wenn wir auch nicht in Japan wohnen, aber allein von nur Willen. Hat viele das Fürchten gelehrt. Atom in Menschenhand, was das hervorbringt. Aber Atom in Gottes Hand. Ich weiß nicht, ob Gott ein Atom in uns ändern wird oder ob Gott ein Atom bei uns zufügen wird. Aber durch einen Atom geschieht diese wunderbare Verwandlung, dass wir fähig sind, hinein in das Göttliche. Das zweite ist wieder ein Zeitausdruck in einem Augenblick. bei einem Wurf der Augen. Wenn man es als Zeitausdruck fasst, wird wieder gesagt, ja, machen wir die Augen zu und auf, so schnell geht's. Heinrich Langenberg gibt es wieder durch einen Blick der Augen. Er hat den Gedanken, den wir vielleicht im 1. Johannes 3, Vers 2 bestätigt finden. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wir werden ihm gleich sein. Ich glaube, das ist auch ein neuer und ein schöner Gedanke. Wir dürfen ruhig an der Kürze des Zeitaugenblicks festhalten, aber auch das andere in uns aufnehmen. Durch einen Blick der Augen. Liebe Geschwister, das wird es sein, wenn dieser Blick uns erreicht. Unseres erhöhten Herrn. Geschieht das, was hier steht. Hier kommt die Posaune, hat nichts mit den Posaunen der Offenbarung zu tun, es sind Posaunen Gottes. In der Offenbarung sind es Posaunen der Engel. Dann heißt es weiter, das Verwesliche muss Unverweslichkeit oder Unvergänglichkeit anziehen. Es sind so viele der Heiligen Gottes gestorben, entschlafen. Und alles hat Verweslichkeit, alles geht in den Prozess der Verwesung. Von ihm heißt es, Psalm 16 schon, bestätigt durch die Auferstehung und das Zeugnis des Petrus, du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Er sah sie nicht. Füge so einen kleinen Einschnitt hinein. Es gibt auch einige Brüder, die aufgrund von Philipper 3 eine Hoffnung, eine Erwartung für ihr eigenes Leben haben. Eine vorzeitige Herausauferstehung und Verwesung nicht zu sehen. Aber das nur nebenbei. Dieses Wort unverweslich kommt 7-mal im Neuen Testament vor. Es ist immer schön, wenn man das immer so sieht. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Wenn wir in das Unverwesliche eintreten, treten wir in die Vollkommenheit ein, liebe Geschwister. Die Schrift sagt von ihm, 1. Timotheus 1, Vers 17, der Unverwesliche, der Unvergängliche. Aber etwas Wunderbares, dass die Schrift diese Worte auch für uns gebraucht, hier im Blick auf die kommende Zeit. Aber wir dürfen jetzt schon etwas davon erleben. Ich lese aus 1. Petrus 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren oder wiedergezeugt hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus Toten, zu einem unverweslichen und unbefleckten, unverweltlichen Erbteil. Wiedergeboren, unverweslich. Dazu sagt der Vers 23 im gleichen Kapitel, die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichen Samen, sondern aus unverweslichen durch das lebendige Wort, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. 1. Geburt, verweslich. 2. Geburt, unverweslich. Im Geist. Dann sagt er weiter, die Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Sterbliche kommt 6-mal vor. Und das ist auch wieder genau treffend, liebe Geschwister. 6 ist die Zahl des Menschen. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Die Sterblichkeit des Menschen, na, das ist ohne Zweifel, selbst für die, die der Schrift nicht glauben. Wer es nicht glaubt, braucht nur in den Friedhof gehen, wer weiß es. Im Blick auf das Sterbliche möchte ich nur ein Wort lesen, was im Zusammenhang steht mit unserem Wort, steht 2. Korinther 5, Vers 4. Ich lese den letzten Teil. Es geht ja darum, wir möchten nicht entkleidet werden, sondern überkleidet werden, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Das geschieht an diesem Tage, wenn der Herr wiederkommen wird. Diese Sterbliche wird verschlungen von dem Leben. Denn diese Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn das Sterbliche sechsmal vorkommt, die Zahl des Menschen. Dann kommt die Unsterblichkeit dreimal vor, die Zahl Gottes. Der allein Unsterblichkeit hat. Zeugnis der Schrift. Und die anderen beiden Worte in Unsterblichkeit stehen hier in unserem Text. Wir empfangen an diesem Tage Unsterblichkeit. Liebe Geschwister, das ist ein so großes Wort. Der allein Unsterblichkeit hat. Ich möchte ein Wort dazu nennen. Der Herr sagt es in Johannes, glaube ich, 5, Kapitel 5. Wie heißt es da? Johannes 5. Spürt auch mein Alter, liebe Geschwister, nachdem ich 70 Jahre alt geworden bin. Nein, ich habe es schon wieder im Sinn. Er hat Leben in sich selbst. Nur der Vater hat Leben in sich selbst. Ja, und er hat dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Liebe Geschwister, das hat nur Gott. Wir haben unser irdisches Leben nicht von uns selbst. Wir brauchen Eltern dazu. Wir haben unser neues Leben nicht aus uns selbst. Wir brauchen die Wiedergeburt durch das lebendige und bleibende Wort Gottes und durch seinen Geist. Unser Vater, Leben in sich selbst, unabhängig. Darum hat dieses Leben nie begonnen und darum hört dieses Leben nie auf. Gottes Geist. Kaum zu erfassen für uns diese gewaltige Aussage der Schrift, die allein Unsterblichkeit hat. Und wir ziehen an diesem Tage Unsterblichkeit an, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Wenn ihr gut Obacht gegeben habt, dann ist hier nur berührt worden unser Geist, der jetzt schon Unverweltlichkeit angezogen hat, Unvergänglichkeit, und unser Leib, der an diesem Tage Unverweslichkeit, Unsterblichkeit anziehen wird. Was fehlt noch? Seele. Ich bin in meinen ersten Jahren des Glaubenslebens so auf der Frage gewesen, was wird aus meiner Seele? Ich habe gleich am Anfang des Glaubenslebens gehört, man braucht ja nicht viel Kenntnis dazu, wenn man stirbt, der Geist geht zu Gott, der Leib geht in die Erde. Und dann war immer die Frage, ja, was wird mit meiner Seele? Das ist lange her, mein Jüngling, saß neben meinem lieben Bruder, ach, ich habe eine gute Erinnerung, weißhaarig, schöne, edle Erscheinung, hat eine wunderbare Bibelstunde gehalten. Ich dachte, den frage ich jetzt, lieber Bruder, was wird in meiner Seele? Er lächelt und sagt, das ist doch ganz einfach. Die Seele wird aufgelöst. Er meint, ihm eine gute Antwort gegeben zu haben, war sehr traurig. Und dann ist es gut, liebe Geschwister, wenn man die Bibel liest. Die Lösung kam für mich, als ich Jesaja 42, Vers 1 gelesen habe. Das ist das Lied über den Knecht Gottes. Gott stellt seinen Knecht vor, den Herrn Jesus. Er sagt, er hat seinen Geist auf ihn gelegt und seine Seele, die Seele Gottes, hat Wohlgefallen an ihm. Oh, da wurde ich spitzig. Da las ich zum ersten Mal, dass Gott eine Seele hat. Ich wusste bisher nur, dass Gott Geist ist. Jetzt weiß ich aus der Schrift, Gottes Geist, Gott hat eine Seele, und der Jesus sagt, und seine Gestalt habt ihr noch nie gesehen. 1. Mose 1, 27. Er hat uns geschaffen im Bilde Gottes, nach Geist, Seele und Leib. Was wird mit unserer Seele? Unsere Zeit ist um, ich will nur noch ein paar Bibelstellen dazu nennen. Sie sind mir überaus kostbar, liebe Geschwister. Ich fange an mit 1. Thessalonicher 5, Vers 23, 24. Vers 23, die einzige Stelle im Neuen Testament, wo Geist, Seele, Leib zusammen in einem Verse vorkommt. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig, und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus treu ist, der euch ruft, der wird es auch tun. Wenn man diesen Vers im Herrn erfassen darf, Geschwister, kriegt man Freude. Er selbst, nicht du und ich, wir würden es nicht schaffen. Aber er selbst, und der Schluss, er wird es auch tun, wirklich tun. Er stellt sich vor, dass er der Gott des Friedens ist. Er gebraucht also nicht da der Gott der Herrlichkeit, der Gott der Rettung oder ein anderes, sondern der Gott des Friedens. Frieden ist Heilsein, Wohlsein, Ganzsein. Er heilige euch so, dass ihr vollständig und unversehrt seid nach Geist, Seele und Leib. Vollständig, es fehlt nichts. Und unversehrt. Ach, liebe Geschwister, gerade im Bereich der Seele. Wie viel Not, wie viel Schaden gibt es? Wie viel Kranksein in der Seele? Wir freuen uns auf diesen Tag. Vollständig, unversehrt. Treu ist er. Er wird es tun. Damit wir weitere Zeugnisse haben, noch schnell ein paar Zeugnisse dazu. Und dann ist unsere Stunde zu Ende. Hebräer 10, Vers 13. Nein, 10, Vers 39. Wir aber sind nicht von denen, die sich zurückziehen zum Verderben, sondern von denen, die da glauben zur Errettung der Seele. Die Bibel redet an verschiedenen Stellen von der Errettung der Seele. Wir gehen mal zum Jakobus. Manche lesen den Jakobus immer nur im Zwiespalt zwischen Römerbrief, Paulus und Jakobus. Und dann hat man wieder, liebe Luther, eine strohende Epistel. Setzt einmal über den Jakobusbrief das Thema der heile Mensch und lest einmal in diesem Gesichtspunkt den Jakobusbrief. Zwei Worte dazu. Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, auf dass wir gewisse Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Welch eine Botschaft. Vers 21. Das erste steht Kapitel 1, Vers 18. Und das zweite, was ich jetzt lese, Kapitel 1, Vers 21. Deshalb leget ab alle Unsauberkeit und alles Überfließen von Schlechtigkeit und empfanget mit Sanftmut das eingepflanzte Wort, das eure Seelen zu erretten vermag. Dieses Wort vermag unsere Seele zu erretten. Hin auf den Pakt, wie wir es gelesen haben, untadelig am Tage unseres Herrn Jesus Christus. Noch ein letztes Wort. Bei Petrus, Kapitel 1, 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 9. Ich lese Vers 8 dazu, der ist so schön. Den ihr liebet, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An welchen Glauben, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude verlocket. Ist das bei uns? Unaussprechliche Freude, verherrlichte Freude. Das ist eine Botschaft, liebe Geschwister. Unaussprechlich, verherrlichte Freude. Da muss man nicht laut sein und nicht stürmend. Es geht darum, dass die Freude Jesu in uns ist. Das wollte der Herr. Und dann geht es weiter. Indem ihr das Endziel eures Glaubens, die Errettung der Seele, davon tragt. Anfang des Glaubenslebens, Errettung des Geistes. Endziel des Glaubenslebens, Errettung der Seele. Dass ihr die Errettung der Seele davon traget. Also das war ein Geheimnis des nicht entschlafen müssens und der Verwandlung hinein in die Geistleitung.